Zukunftslust, der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
Hallo Katrin.
Hallo Christina.
Heute geht es um das Thema Tod, Trauer und Veränderung und zu Gast ist Britta Preuse. Hallo.
Hallo.
Du bist Diplomdesignerin und 2018 hast du einen Coworking Space in Wuppertal auf 2000 Quadratmeter Raum eröffnet, wo es ja Raum für sehr, sehr viele Ideen gab. 2019 gab es dann eine große Veränderung in deinem Leben. Da hast du deinen Mann Carsten verloren und ab da begann eigentlich eine neue Zeitrechnung für dich. Du hast danach eine Ausbildung zur systemischen Trauerbegleiterin gemacht und auch eine Coaching-Ausbildung und arbeitest gerade auch an deinem eigenen Podcast Besprechbar. Jetzt sagst du, ich werde Menschen in der Arbeitswelt bewegen, Freiräume zu schaffen, in denen Kreativität und emotionale Intelligenz gefördert werden, um Ideen zu entwickeln, die den Unterschied machen. Und darüber reden wir gleich noch etwas ausführlicher.
Ja, hi Britta. Wir haben zu Beginn immer ein paar Einstiegsfragen und ich würde gerne wissen, worüber du die letzten Tage lächeln konntest oder musstest.
Also wenn es geht, dann lächle ich natürlich so viel es geht und freue mich an den kleinen und großen Dingen. Und ich glaube, jetzt am Wochenende habe ich gelächelt. Ich saß in der Sonne und habe mir aus Gänseblümchen eine Kette gebastelt, wie ich das als Kind getan habe, habe mir die umgehängt und habe ein Selfie gemacht und habe gesehen, mein Pullover war voller Hundehaare, weil ich auch mit drei Hunden zusammen auf der Wiese saß und gedacht, wie schön das ist. Das ist so das kleine Samstagsglück gewesen und das war ein Lächeln.
Sehr schön, ich habe das Foto gesehen und musste tatsächlich auch an meine Kindheit denken, ne? Das ja. Hast du wirklich gemacht, ja, schön.
Das passt ja jetzt die nächste Frage. Was wolltest du denn als Kind werden?
Ja, das weiß ich ganz genau. Damit habe ich mich auch sogar schon öfter mal auseinandergesetzt, denn ich wollte, also ja, so seitdem ich 10 war ungefähr, wollte ich Plakatmaler werden. Also ich habe irgendwo mal in einem Bericht Litfaßsäulen gesehen und habe gedacht, wie toll, ich möchte unbedingt Plakate malen. Und aus diesem Wunsch heraus, also zwischendurch kam noch so der Wunsch Modedesigner, da habe ich Barbie-Kostüme gezeichnet, aber das wäre jetzt nie so richtig mein Weg gewesen. Dann wollte ich Architektin oder Innenarchitektin werden, das fand ich ganz spannend. Und aber dieses Plakatemalen, also in Richtung Grafik, hat mich nicht losgelassen und mein ganzer Weg hat sich eigentlich dann danach ausgerichtet. Letztendlich bin ich ja Diplomdesignerin geworden, habe eine Ausbildung zur Schriftsetzerin vorher gemacht und irgendwie wusste ich gefühlt immer schon, was ich werden möchte und bin es dann eben auch geworden.
Ja, schön, genau. Das erinnert mich daran, dass ich tatsächlich mal kleine Brigitten geklebt habe. Genau, ich wusste es auch schon. Was kannst du besonders gut?
Besonders gut kann ich das weiße Blatt Papier. Also das ich liebe es. Also viele haben ja so die Angst vor dem weißen Blatt Papier, wenn da noch nichts ist. Was soll man daraus machen? Und genau das finde ich ist für mich so die Herausforderung. Das mache ich am liebsten und das kann ich, glaube ich, ganz gut, aus nichts etwas zu machen.
Ja, das ist eine gute Eigenschaft. Was weiß denn kaum jemand oder niemand von dir, was du teilen möchtest?
Da habe ich echt lange drüber nachgedacht, weil ich ja viel teile und sehr offen mit allen Dingen umgehe. Aber es gibt tatsächlich etwas, das wissen nur wenige. Das war irgendwann so um die 2000er-Wende herum. Da war ich gerade am Anfang des Studiums in Köln und dann habe ich generell mit ein paar Freundinnen, waren wir zu Gast in diesen Talkshows. Also damals war das hier Bärbel Schäfer zum Beispiel oder die, auf jeden Fall, da waren wir zu Gast in diesen Talkshows und dann wird mir, die Kamera fährt ja auch mal durch und daraufhin war ich auch mal zu Gast in einer Talkshow als Talkgast. Das war so eine Quizshow, da hat man mit einem digitalen Moderator gesprochen und musste irgendwelche Fragen beantworten, aber da haben wir lange gewartet, bis wir alle dran waren und haben Sekt bekommen und als ich dann dran war, zu später Stunde, war ich schon so betrunken, dass ich irgendwie keine Frage gut beantworten konnte und bei diesem Quiz völlig versagt habe. Das war sehr peinlich, aber das wurde nachts um 23 Uhr ausgestrahlt, das hat dann auch kaum jemand gesehen.
Auch schön, diese alten Erinnerungen. Okay, danke. Britta, dein Weg, den du jetzt genommen hast, du bist ja jetzt mittlerweile in Hamburg. Du hast ursprünglich auch beruflich viel in Wuppertal und so, ne, gemacht, also deinen Coworking Space auch unter anderem auf den Weg gebracht. mittlerweile in der Ausbildung zum systemischen Coach, Trauerbegleitung. Erzähl doch mal, wie du da jetzt so gelandet bist, dass wir mal so einen Eindruck kriegen. Das waren ja einige Stationen, die du so genommen hast.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Also ich bin ich komme ursprünglich aus Wuppertal und habe auch da meinen Mann kennengelernt und mit ihm gelebt und war vorher als freie Designerin tätig, habe Unternehmenskommunikation gemacht, hatte so meinen kleinen Kundenkreis. Und das war so 2015, hatte ich schon so das Gefühl, ich muss mich irgendwie verändern, ich möchte das nicht ewig machen und es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Dann bin ich mit einem Designkollegen zusammengekommen, der Nico, beruflich zusammengekommen, bin bei ihm in die neuen Räume seines Büros eingezogen und haben wir auch gemerkt, wir können super zusammenarbeiten. Und da hat sich so diese Idee von Coworking ergeben, so dass wir dann in dieses Coworking-Projekt gestartet sind mit noch einem Partner und haben da diesen tollen Coworking-Space entwickelt. Ja, das war also dieser persönliche, berufliche Wandel war da schon drin. Also, dass ich von der One-Woman-Show sozusagen in dieses neue Feld Coworking und auch die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir überhaupt in Zukunft leben und arbeiten und New Work. Und da kamen ja ganz viele neue Themen auf uns zu. Und es war unglaublich spannend. Also ich habe da auch ganz viel, wir sind ja hier im Podcast Zukunftslust, also ich habe da ganz viel Zukunftslust verspürt und wollte die Welt retten und besser machen und zumindest die, ich sag mal, der Coworking-User sozusagen und das war ganz spannend. Genau, und dann war es irgendwann so, dass wir so auf diesem Peak eigentlich waren. Der Coworking-Space war eröffnet und Nico und ich hatten dann schon Ideen, da was Eigenes zu machen. Nico hat ja noch ein Designbüro, Agentur gehabt, da waren wir zusammen auch in der Geschäftsführung, da hatten wir überlegt, machen wir da was weiter oder gründen wir vielleicht eine neue Firma und das waren auch schon so die ersten Ansätze zu der heutigen Genossenschaft Fast Forward, die der Nico ja gegründet hat, da bin ich jetzt Mitglied, da habe ich aber nicht mitgegründet, weil zu dem Zeitpunkt, als wir uns da eigentlich weiterentwickeln wollten, für mich dieser Break kam, mein Mann hat also kurz vor Weihnachten 2018 die Diagnose Knochenmarkkrebs bekommen, unheilbar. Da brach natürlich erstmal so eine ganze Welt zusammen und es gab auch erstmal überhaupt keine Zukunft mehr, bis auf vielleicht, mit dieser Krankheit könnte man so vielleicht noch 5 Jahre leben. Also ist dieser Zukunftshorizont von Zukunft ist von hier bis jetzt irgendwie eine riesen Zeitspanne, ist schon mal auf 5 Jahre geschrumpft, die aber auch gar nicht sicher waren. Da war ich in einer völlig anderen Welt und nach 11 Monaten und 6 versagenden Therapien ist Carsten dann gestorben im November 2019 und ab dem Zeitpunkt, also das ist einfach, wenn jemand noch da ist, ist es was ganz anderes, als wenn er dann tot ist. Und ab dem Zeitpunkt war auch für mich, also unsere Zukunft war gestorben und ich bin irgendwie auch zum Teil mitgestorben und stand da erstmal und ja, dann gibt's erstmal irgendwie gar keine Zukunft mehr. Also ich habe mich, hat das akzeptiert und bin in diese Trauer reingegangen und durch diese Trauer durchgegangen, durch alle Phasen, die ich jetzt in den letzten 4,5 Jahren damit erlebt habe, habe mich damit auseinandergesetzt, habe ja dann auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, weil ich dachte, also ich hatte das Gefühl, ich komme da ganz gut alleine durch, aber es wäre auch schön gewesen, ich hätte jemanden gehabt, mit dem ich darüber reden kann. Und diese Trauergruppen, die ich gefunden habe, zu dem Zeitpunkt ich bin damals von Wuppertal nach Grevenbruch zu meinen Eltern gezogen, weil ich dann erstmal nicht wusste, wie geht's auch finanziell weiter. Und da, also in der Gegend, habe ich jetzt keine Möglichkeiten gehabt, keine Trauergruppen gehabt, die ich irgendwie gut finde. Es gibt ja kirchliche Verbände und Caritas, Hospize auch, die Trauerbegleitung anbieten. Es gibt aber noch viel zu wenig individuelle Trauerbegleiter. Mhm. Für mich war es wichtig, ich möchte so trauern, wie ich gelebt habe. Und ich sehe mich jetzt nicht im Kreise von 70-Jährigen oder sowas. Ne? Also das war für mich nicht nicht attraktiv. Ich hätte, wenn dann gerne Leute gehabt, wo ich gesagt habe, mit denen hätte ich auch in einem anderen Fall gut harmoniert, wenn es jetzt kein Trauerfall gewesen wäre. So. Und daraufhin bin ich dann Trauerbegleiterin geworden, weil ich dachte, es muss einfach auch noch mehr Angebote drumherum geben. Mhm. Ja, habe mich in vielen Bereichen auch jobmäßig weiter orientiert. Also ich habe damals den Job in Wuppertal dann auch nicht weitergemacht, aus verschiedenen Gründen. Das Coworking haben wir ja auch abgegeben an den Mitpartner, dass ich auch erstmal ohne Job dastand und auch dann versucht habe, an den alten Dingen anzuknüpfen. Das hat aber nicht funktioniert, auch in Grevenbruch nicht funktioniert. Dann verschiedene Stationen durch und habe dann irgendwann gedacht, naja, Trauerbegleitung, mal gucken. Aber nur Trauerbegleitung ist es auch nicht. Dann machst du auf jeden Fall noch die Coaching-Ausbildung, weil ich mich einfach mehr auf den Mensch konzentrieren wollte und auch das Thema Veränderung. Das hat sich immer schon durchgezogen bei mir. Ich fand Veränderung immer spannend und war auch immer offen dafür und habe gedacht, wenn jemand durch so einen Trauerprozess geht, verändert das ja auch vieles. Und Verluste sind ja nicht nur Todesfälle. Ich kann ja auch im weiteren Sinne den Verlust des Arbeitsplatzes haben. Eine Trennung ist ein Verlust. Also es gibt so viele Arten von Verlust, die ich gerne auch mit begleiten möchte. Mhm. Wenn ich das jetzt übertrage auf Firmen, auf Unternehmen und auf unsere heutige Zeit, hat das ja auch ganz viel mit Change zu tun. Also von daher kommt dieses Thema Veränderung irgendwie für mich von verschiedenen Seiten auf mich zu. Was ganz schwierig war, war so diesen für mich auch, also den Sinn wiederzufinden. Das ist, was ich festgestellt habe, etwas, was man findet, wenn man in Bewegung kommt. Also Sinn finden kann man in etwas, wenn ich etwas tue und dem einen Sinn gebe auch. Also da habe ich also auf jeden Fall auch ganz viel drüber für mich gelernt. Dann war eigentlich für mich so das Thema auch, wofür kann ich wieder brennen? Das fiel mir tatsächlich lange Zeit schwer, auch in beruflicher Hinsicht zu gucken, wofür kann ich wieder brennen? Weil früher war ich wie so ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat an Inspirationen, tollen Ideen. Oh, ich mache hier was, ich mache da was. Und das ging mir doch ziemlich verloren, weil einfach, ja, so eine Erfahrung macht einfach was mit dir. Und ja, so langsam kommt das wieder. Und da komme ich jetzt auf das Letzte, was du vorgelesen hast. Das war das, was ich jetzt machen möchte. Also ich möchte Menschen jetzt in der Arbeitswelt bewegen, Freiräume zu schaffen, in denen Kreativität und emotionale Intelligenz gefördert werden, um Ideen zu entwickeln, die einen Unterschied machen. Ich habe für mich festgestellt, für mich ist wichtig, da so ein Deep Dive zu machen. Ich möchte nicht nur Methoden anwenden, sondern, und da spielt das Coaching mit rein, ich möchte da wirklich tief tauchen. Es geht immer, egal was es ist, es geht immer um den Menschen. Und der Mensch ist ja, also tickt ja unterschiedlich und wenn wir jetzt nur, also es kommt, also wie soll ich das erklären? Für mich war es wichtig, dass wir dazu kommen, Menschen zu befähigen, mehr in ihre Kreativität zu kommen und auch mehr auf ihre Intuition zu hören. Also emotionale Intelligenz finde ich eben auch wichtig. Also ich sag mal, wenn es jetzt Design Thinking gibt, ist es, finde ich, ein toller Prozess. Ich finde das super, dass es das gibt und dass viele jetzt auch in Unternehmen diese Design Thinking Methoden durchlaufen können. Und was mir eben fehlt, ist noch das Design Feeling. Also, dass da noch mehr Gefühl reinkommt und mehr, wie können wir wirklich über den Tellerrand hinausdenken und wie können wir auch unsere Intuition einbinden. Und ne, das sind so Dinge, da möchte ich gerne hin, dass es auch für mich mehr Sinn macht, mehr Deep Dive da ist, zu gucken, was ist wirklich, wirklich wichtig in diesen ganzen Prozessen, so dass wir hinterher nicht nur ja so austauschbare Ideen haben oder ich habe mal den Begriff Schabloneninnovationen gehört, den fand ich ganz gut. Genau. Ich höre jetzt mal auf zu reden.
Ja, aber das, im Grunde, also wenn wir jetzt am Ende gucken, einmal, ich meine, mache ja auch viel Design Thinking, ne? Aber dass es nicht im Grunde ein Pflaster ist, ne? Oder eine Idee, die man aufsetzt, sondern dass man im Grunde ja auch alle mitnehmen muss, dass es auch alles längere Prozesse sind und auch Leute dahinter stehen, die ja auch hinter diesen Sachen stehen müssen, die auch wieder weitertragen müssen. Mhm. Also das sehe ich ähnlich, ne? Da im Grunde ist ja dann die ganze Organisation beteiligt und man muss wirklich gucken, wie verstetigt sich das eigentlich, ne? Und wie, genau, also da, dass man da noch ein bisschen näher dran kommt, ne? Um das wirklich authentisch auf den Weg zu bringen.
Ich bin ja jetzt so viel Veränderung durchlaufen. Also ich habe jetzt, also eine Veränderung hat sich an die nächste gereiht. Also das war erstmal die Diagnose, dann Carstens Tod, dann bin ich umgezogen, dann habe ich mich jobmäßig neu versucht in verschiedenen Bereichen, habe auch vieles wieder dran gegeben. Dann bin ich jetzt nach Hamburg gezogen. Also es gab in meinen letzten, ich sag mal, 5, 6 Jahren gab es so viele große Veränderung, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, ich bin Veränderungsexpertin. Und was aber wichtig ist, eben solche Veränderungen mitgehen zu können, finde ich, ist halt wirklich auch dieser Deep Dive. Also jeder für sich selber.
Ja.
Dass die Menschen, mit denen ich zusammenkomme, dass wir eben auch immer noch eine Stufe tiefer kommen, um zu schauen, was ist da wichtig und wie geht es dir, wie gehst du damit um, was brauchst du, also diese ganzen Dinge. Aber ich möchte es eben nicht oberflächlich machen, als Methoden anzusehen und wir gehen durch diese Methoden durch und dann haben wir es, sondern ich will irgendwie versuchen, und da arbeite ich gerade dran, für mich auch ein Format zu finden, dass ich sagen kann, mit dem, was ich jetzt auch erfahren habe und mit dem, was ich mich auseinandergesetzt habe, auch mit den ganzen Coaching-Themen und den Trauerthemen, wie können wir Veränderungen so gestalten, dass wir das wirklich auch mitleben können und dass wir auch noch ja tiefer zu den Menschen gelangen und auch Menschen noch das Gefühl haben, ich kann auch noch kreativer werden und brauche da keine Angst vor zu haben. Und da würde ich jetzt noch einmal die Brücke schlagen zur Zukunft, ne? Weil ich habe mir jetzt die Tage auch Zukunftsgedanken gemacht auf bezüglich eures Podcasts und habe ja so gedacht, boah, wir hatten ja schon mal einen Termin, den haben wir ja auf die Zukunft, also auf heute verlegt, weil es damals nicht klappte. Und ich hätte damals auch gar nicht so viel erzählen können, weil ich selber noch gar nicht so viel Zukunft sehen konnte. Und habe dann überlegt, naja, was ist das und wie verändert sich auch Zukunft so für mich jetzt in dem Fall? Und wenn ich dann eben so meinen beruflichen Weg sehe, mit dieser Idee, wir machen da in Zukunft mit New Work dies und jenes und das, da war Zukunft ja so eine riesen Zeitspanne und ich konnte da auch die nächsten 40 Jahre in die Zukunft gucken gefühlt, ne? Das hat mich total gereizt auch. Also kam dann doch eben mit dem Tod, dieser Break, da ist plötzlich gar keine Zukunft mehr. Und dann kam Zukunft auch nur so in so ganz kleinen Mini-Döschen, dass ich gerade mal so bis morgen gucken konnte. Und jetzt kann ich vielleicht noch bis Ende des Jahres gucken, aber ich schaffe es nicht mehr, so richtig weit in die Zukunft zu gucken. Ich wollte jetzt zum Thema Vision da eine Übung mitgemacht und habe gedacht, super, meine berufliche Vision, so die nächsten 5 bis 7 Jahre, wie sieht die aus? Und dann kam bei mir die Trauer hoch und habe ich gedacht, ja, super, es geht irgendwie nicht. Ich kann gar nicht so weit gucken, das ist schwierig. Und dann habe ich mich darüber auch unterhalten mit verschiedenen Leuten und habe auch festgestellt, ja, es gibt heute auch ganz viele Menschen, die das sicherlich auch nicht können, weil einfach auch von im Außen so viel los ist, dass wir in so einer unsicheren Welt leben, ob das Kriege sind, ob das diese ganze schnelle technologische Veränderung ist, ob das jetzt KI ist, dass es einem wahrscheinlich immer schwerer fällt, wirklich so weit in die Zukunft zu visionieren. Und dann habe ich auch gedacht, aber wie komme ich jetzt so damit voran? Was kann ich vielleicht auch da weitergeben, was ich so für mich jetzt erfahren habe? Dann habe ich gedacht, naja, mich hat der Tod ja gelehrt, es gibt eigentlich gar keine Zukunft. Es gibt eigentlich nur das Jetzt, ne? Den Moment. Wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist Zukunft für mich jetzt keine Zeitspanne mehr, so wie das früher war, sondern eigentlich eher so eine Art Haltung. Denn wenn ich im Jetzt, im Hier und Heute gut bei mir bin, mich kenne, meine Stärken und Kompetenzen kenne und für mich richtige Entscheidungen treffen kann, haben die einen Einfluss auf die Zukunft, auf das Morgen. Und desto besser ich bei mir bin, desto vertrauensvoller kann ich eigentlich in die Zukunft gehen, sage ich mal, weil ich ja einfach im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffen kann, auf Grundlage meiner Stabilität im Jetzt. Und das fand ich für mich eigentlich ganz schön, weil ich dachte, das ist dann für mich so, das gibt mir die Sicherheit, wenn ich im Jetzt gut bin, dann wird es morgen auch gut. Und genau, ich habe mir eben so einen Satz aufgeschrieben, den lese ich jetzt einfach mal vor, weil ich dann überlegt habe, was ist dann Zukunftslust? Und dann habe ich geschrieben, für mich ist Zukunftslust die Art und Weise, wie ich im Jetzt lebe, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, welche Entscheidungen ich treffe. Desto mehr ich im Hier und Jetzt bin, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann, umso entspannter kann ich auf morgen schauen mit dem Vertrauen, dass ich den für mich richtigen Weg gehe.
Sehr schöner Satz.
Mein
Vielen
Gott,
Dank dafür.
Super.
Und wir hatten auch noch ein paar Fragen an dich, die du tatsächlich schon mitbeantwortet hast. Deswegen springe ich mal zu einem Thema, weshalb ich dich auch in den Podcast eingeladen habe, weil dieses Thema Trauer und Tod ja auch oft noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, wo es schwierig ist, drüber zu sprechen, auch gerade wenn es emotional wird. Aber du zeigst ja, dass durch die vielen Veränderungen, die du mitgemacht hast, auch jetzt noch anderen Menschen hilfst und da viel draus ziehst auch einfach. Und da so die Frage ist, was können andere auch daraus mitnehmen? Es muss ja nicht immer der Verlust eines Menschen sein und es gibt so viele Arten von Veränderung. Was kann man daraus mitnehmen, um halt einfach Kraft für die Zukunft oder für im Jetztsein zu schöpfen?
Also es gibt diesen Begriff heilsame Trauer. Den haben wir ganz gerne benutzt, weil also es gibt ja unterschiedliche Arten zu trauern. Ne? Jeder trauert auf seine ganz eigene Art und Weise und es gibt Leute, die setzen sich gar nicht mit ihrer Trauer auseinander, die drücken die weg. Und das ist dann so, als wenn man einen Wasserball im Schwimmbad unter Wasser drücken will. Das kostet unheimlich viel Kraft, den unter Wasser zu halten und der springt dir wahrscheinlich irgendwann mal an die Oberfläche. Und so ist das, wenn man sich auch mit Trauer nicht auseinandersetzt. Irgendwann kommt die wieder in irgendeiner Form. Ob das ein anderer Todesfall ist, den man dann durchlebt oder erlebt, das ist ganz unterschiedlich. Aber heilsame Trauer beginnt eigentlich mit Akzeptanz. Also wenn ich das akzeptiere, dass derjenige tot ist, deswegen ist es auch so wichtig, Abschied zu nehmen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann habe ich einfach auch die Chance, wieder ein zufriedenes Leben zu führen, weil ich mich ja mit dieser Trauer bewege und im Grunde auch so durch diesen Schmerz hindurch schwimme. Es wird ja auch ganz gerne verglichen, Trauer kommt in Wellen und das ist auch so. Trauer hat auch keinen festen Zeitpunkt, also es ist auch nicht nach einem Jahr irgendwie erledigt oder so, aber Trauer verändert sich halt. Also es gibt Zeiten, da ist die See ganz stürmisch und es gibt Zeiten, da ist die See ganz ruhig und so ist das in der Trauer auch immer und immer wieder. Man lernt aber, wenn man sich mit Trauer auseinandersetzt, sie in das Leben zu integrieren. Das heißt, ich weiß dann ganz genau auch zu differenzieren, warum bin ich jetzt gerade so und so? Ah, ja, da war irgendwas, das ist die Trauer, die da gerade wieder gekommen ist. So wie ich jetzt in meiner Visionsarbeit versucht habe, da was zu machen und plötzlich merke so, nee, es geht irgendwie nicht. Habe ich dann auch gemerkt, ah ja, da ist die Trauer. Das sind so die Gefühle, die dann sich auch wieder einschleichen. Und mit der Zeit lernt man dann ganz gut, das zu sehen und dann aber auch zu sagen, okay, ich bin jetzt den Moment traurig und ich gehe da auch rein in das Gefühl, wenn es da ist. Gefühle sind ja da, um gefühlt zu werden. Und dann kann ich aber auch wieder rausgehen und sagen, so, jetzt genieße ich das schöne Wetter und gehe raus und treffe nette Leute. Also das ist halt eben auch was Trauer kann. Und Trauer kann eben auch den Blick auf das Leben verändern. Und die Frage ist immer, oder also viele Menschen sagen ja, wenn sie so einen Todesfall erleben oder auch in der Nähe sind, dass man so geerdet wird für den Moment. Ne? Also manche gehen auf eine Beerdigung von Freunden und sagen so, okay, es war traurig, aber ich bin nochmal so geerdet worden. Aber für viele ist es schwierig, dieses Gefühl mitzunehmen. Also wie behalte ich mir eigentlich so dieses geerdete Gefühl im Alltag bei? Und da hatte ich letztens ein Gespräch mit verschiedenen Menschen, da ging es auch darum. Die hatten alle auch sehr nahestehende Todesfälle erlebt und sagten dann, naja, aber nach einem Jahr, dann war ich wieder voll im Hamsterrad drin, ich schaffe es nicht, mich da irgendwie weiterhin mir diese Sicht praktisch, die ich da hatte, zu bewahren. Und das ist sowas, wo ich denke, das ist ganz spannend. Wie kann man das machen? Da möchte ich in den Austausch gehen mit Menschen, zu gucken, wie kommen wir dahin, dass wir das, was wir wahrgenommen haben, wenn wir sowas erleben, wie können wir uns diesen Blickwinkel beibehalten, weil der uns ja im Alltag sehr helfen kann, mal einzunehmen in verschiedenen Bereichen. Ne? Ich komme noch einmal auf das zurück, was ich eben angerissen habe, diese Abschiednahme. Also es gibt die sogenannte Schleusenzeit. Das ist die Zeit, wenn jemand gestorben ist, bis zur Beisetzung. Das sind ja oftmals ein paar Tage. Da ist auch der Bestatter meistens schon mit an Bord. Also es ist erstmal so, wenn jemand zum Beispiel, nehmen wir mal an, er oder sie verstirbt zu Hause, dann hat man 36 Stunden Zeit, bis man den Bestatter erst rufen muss. Das heißt, man kann sich Zeit nehmen und den geliebten Menschen vielleicht nochmal waschen, zurechtmachen, Musik spielen lassen, sich verabschieden. Wenn sowas nicht möglich ist, dann hat man meistens die Möglichkeit, das über den Bestatter zu tun. Der ermöglicht also auch nochmal die Aufbahrung in einem speziellen Trauerraum, haben ja auch viele Bestatter mittlerweile, dass man auch nochmal entweder am offenen oder am geschlossenen Sarg Abschied nehmen kann, weil das auch so wichtig ist, wirklich zu begreifen, also den Menschen nochmal irgendwie zu sehen oder anzufassen, dass derjenige auch tot ist. Und ich glaube, das macht es leichter, um auch in diese Akzeptanz zu kommen, um dann das Tor zu öffnen, auch für die heilsame Trauer.
So, jetzt muss ich gerade durchatmen. Ich war gerade bei meiner Mutter, die ist vor 4 Jahren auch gestorben. Und wir hatten sie auch zu Hause und haben genau das auch gemacht. Es war auch genau richtig. Also sie war noch 3 Tage bei uns dann. Und finde das jetzt, genau, bin gerade mehrere Prozesse auch gleichzeitig durchlaufen bei dem Gespräch und habe gedacht, meine Güte. Also was ich nochmal mitnehme, was du auch nochmal beschrieben hast, was ja wirklich sehr heilsam ist, dass man reingeht, ne? Dass man wirklich reingeht und es zulässt, dass diese Trauer da ist und es nicht wegschiebt. Also das habe ich für mich auch erfahren dürfen und dass es unterschiedliche Abschiedsprozesse gibt. Ich glaube, der Tod ist nochmal ein sehr endlicher Prozess, finde ich, ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber wie du eben auch erzählt hast, es gibt ja Prozesse, du wechselst den Job, es lösen sich andere Sachen, ne? Du hast eine Beziehung, die beendet wird. Also es gibt ja immer Veränderungsprozesse, wo du auch ähnliche Kurven, mehr oder weniger tief, das ist wahrscheinlich immer abhängig von der Situation, durchläufst, das zu sehen und diesen Moment zu sehen, wo du gerade sagtest, der Erkenntnis, ne, wo man eigentlich in der Akzeptanz ist, begreift, was passiert ist und vielleicht auch das ins Mitleben mitnehmen könnte, ne, mehr im Hier und Jetzt zu sein, das auch weiterzuleben. Und da ist wirklich eine große Schwierigkeit, glaube ich,
ja,
weil der Alltag einen einfach einholt und du hast die, oder du machst es dir zu wenig bewusst. Wie zerbrechlich Leben auch ist, finde ich, ne? Und auch Situationen. Das ist ja wirklich sehr speziell, ne?
Ja. Also es gibt eine schöne Sache, die mein jetziger neuer Partner, ja, der hat das erzählt, dass er das so macht. Und zwar im Grunde hat er den Tod personifiziert und sagte auch, jeder hat seinen eigenen Tod. Und für mich ist das so ein Typ, der sieht so und so aus und der ist eigentlich mein Lebensberater. Der ist im Grunde immer an meiner Seite und ist mein Lebensberater. Das finde ich eine schöne Vorstellung, weil wenn wir eben so diese Perspektive, die wir haben, wenn wir so geerdet sind und wenn wir uns vorstellen, der Tod ist vielleicht auch nicht so schlimm, sondern ist an meiner Seite mein Lebensberater, naja, und irgendwann, wenn meine Zeit gekommen ist, dann nimmt er mich halt mit, da muss ich auch nicht alleine gehen. Dann treffe ich Entscheidungen ja auch ganz anders, ne? Weil ich einfach sagen kann, so ja, im Vergleich zu diesem ja fragilen Leben und ich bin irgendwann mal tot, ist diese Entscheidung jetzt total wichtig oder ist es eigentlich total unwichtig im Hinblick auf mein Leben, mein Dasein? Und das ist ja, glaube ich, sowas, was wir uns irgendwie aneignen können, zu gucken, wie wichtig sind die Dinge. Also ich habe so ein, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe so ein Barcamp-Format. So eine Session, die nenne ich die echte Deadline. Das kennt jeder, glaube ich, ganz gut. Also wenn man eine Deadline hat, dann tut man ja irgendwie so alles dafür, dass es noch irgendwie was wird und dass man dann den Abgabetermin einhalten kann. Und jetzt könnte man einmal die Brücke schlagen zu der echten Deadline. Also gebe ich alles, bis mein Leben endet, damit ich mein Leben bestmöglich gelebt habe. Und wenn ich dann aber auch dran denke, ich habe den Tod so als Lebensberater an meiner Seite, dann könnte man bei manchen Deadlines ja auch sagen, so, ist es jetzt wirklich so wichtig, dass ich das jetzt unbedingt machen muss, obwohl es irgendwie vielleicht nicht mehr geht, weil ich gesundheitlich schon so angeschlagen bin, dass ich es jetzt heute nicht mehr fertig kriege oder sonst was? Ist das jetzt unbedingt notwendig? Also auch das zu relativieren und zu sagen, stirbt da gerade jemand von, wenn ich das jetzt nicht heute abgebe? Ne? Das sind so Dinge. Und ich glaube, ja, wenn man den Tod vielleicht so als Lebensberater, als nette kleine Figur oder wie auch immer personifiziert so dabei hat, könnte man vielleicht das solche Entscheidungen abwägen, so ein bisschen.
Finde ich einen super netten Visualisierung, den Tod als Lebensberater oder Lebensberaterin zu haben. Also sehr schön, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich fand auch eben, wo du gesagt hast, dass eine Beerdigung immer was Erdendes ist und irgendwie was, ich finde, auch Besonderes, nochmal Abschied zu nehmen und über den Menschen zu sprechen. Ne, das finde ich eigentlich das Schönste. Oft gibt es ja dann noch wie Beisammensein danach, dass dann viel über den Menschen gesprochen wird. Und mittlerweile gibt es ja auch viele neue Formen von auch freien Trauerfeiern, die ja viel freier gestaltet werden können als, sag ich mal, die klassischen mit dem kirchlichen Rahmen. Also das finde ich auch schön. Und ja, genau, wo du davon berichtet hast, dieses Gefühl, wie das auf einer Beerdigung so ist oder, ne, ich kann gar nicht sagen, welche Vibes es da so gibt, das ist schon immer was Besonderes. Also ja, habe ich nochmal verankert bei mir. Also vielen Dank dafür, für deine Tipps und Anregungen und ja, auch alles, was du geteilt hast. Wir sind schon fast am Ende, wobei ich würde sagen, wir könnten auch noch weitermachen, weil ja, ich es total ein wichtiges Thema finde und auch der Austausch und was du erzählt hast, ja, sehr viel Bewegendes auch dabei war. Aber vielleicht hast du zum Ende auch noch einen Tipp, einen Impuls für Zukunft oder dein Zukunft im Jetztsein für alle, die zuhören.
Da wir ja gerade bei dem Punkt Beerdigung waren, früher war das die Trauerfeier und jetzt sind es die Lebensfeiern. Also das ist immer so, ich sag mal, Geschmackssache, wie man es selber nennen möchte. Aber ganz viele moderne Bestattungsinstitute gehen dazu über, zu sagen, wir machen eine Lebensfeier, die natürlich schon an anderen. Also es hört sich natürlich schon anders an. Die Leute haben nicht mehr so viel Angst und feiern das Leben desjenigen, der gestorben ist. Ich habe auch eine, wenn du so willst, Lebensfeier gemacht, aber ich habe es weder Trauer noch Lebensfeier genannt, glaube ich, sondern wir sind zusammengekommen. Im Grunde, es war fast wie eine Hochzeitsfeier, könnte man sagen. Es waren über 100 Leute da. Freunde haben Musik gespielt. Wir haben das Ganze schön dekoriert. Meine Hochzeitsfloristin hat Deko gemacht. Also es war eine rundum superschöne Feier, wo wir alle zusammengekommen sind, Musik gehört haben, wo hinterher Leute gesagt haben, also das darf man ja eigentlich gar nicht sagen, aber es war eine wirklich schöne Feier. Und das ist, glaube ich, was, also dieses Bild von diesem schwarze Beerdigung und danach der Leichenschmaus, das müssen wir gar nicht mehr haben, sondern wir können zusammenkommen und Lebensfeiern feiern und im Grunde der Tod und auch das Leben so bunt zu verabschieden, wie wir gelebt haben. Mhm. Und das macht den Umgang damit vielleicht auch nochmal leichter. Aber das ist auch was jeder für sich erfahren muss. Aber das zu wissen, dass es so gehen kann, das ist ja vielleicht auch schon mal viel wert.
Dank dafür.
Ja, sehr schön. Genau, das Leben zu feiern, was man hatte zusammen. Ne? Genau. Mhm. Ja.
Ja, also es gibt ja auch manche, die wissen, dass sie so schwer erkrankt sind und dass sie nicht mehr so lange zu leben haben, die dann auch noch tatsächlich eine Lebensfeier machen, obwohl sie noch dabei sind. Auch das gibt es.
Genau.
Oder ja, welche, die vorher gut planen. Hat eine Freundin vor mir gemacht, die genau, hat ihre komplette Power-Lebensfeier, wie man es nennen will, geplant. Also das war auch sehr beeindruckend, inklusive Fotoshow.
Ja.
Also, okay, in diesem Sinne eine schöne, ein bisschen traurige, emotionale Folge geht zu Ende. Vielen Dank, Britta, dass du dabei warst.
Ja, danke, Britta.
Ja, sehr gerne. Jetzt sind wir alle drei ein bisschen geerdet.
Wir sind genau, auf jeden Fall, gerade bin ich genau, geerdeter.
Mhm, ja, ich auch, nachdem ich eben so überschwänglich erzählt habe.
Es war ja auch ein Ritt, den du hattest die letzten Jahre. Das muss man ja mal so sagen. Ne? Auch
viel, ja, das stimmt. Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ja, danke, dass schön, du Gast warst.
Ja, danke.
Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.